Ja, herzlichen Dank. Zwischen den Jahren, das alte Jahr ist noch nicht ganz vergangen, das neue hat noch nicht ganz angefangen, darüber nachzudenken, was so Weihnachten ist, was im neuen Jahr sein wird. Wir stehen natürlich auch als Gemeinde so ein wenig zwischen den Jahren, denn im nächsten Jahr soll es ein ganz neues, eigenes Thema geben, jeden Monat ein besonderes Thema. Jetzt im Januar wird es dann Erweckung sein. Wir werden uns um diese Fragen kümmern, neues Leben in ihm und durch ihn. Das wird sicherlich für uns eine Herausforderung sein. Und wir kommen von Weihnachten her. Wir feiern Weihnachten, das ist üblich, seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit zwei Jahrtausenden. Das ist den ersten Christen auch so gegangen. Wenn man dann in ein paar Jahre in die Lande gegangen sind, vielleicht schon das erste, das zweite Jahrzehnt und dann die Christenheit zurückblickt auf das, was da so in Bethlehem in der Krippe geschehen ist, was sie in Nazareth miterlebt haben, am See Genezareth in Kapernaum miterlebt haben, dann in Jerusalem, dann all diese Dinge, dann die Zerstörung Jerusalems, dann fängt man an nachzudenken, was ist jetzt gewesen? Wie muss ich dazu mich verhalten? Was bleibt davon übrig? Johannes, das Johannesevangelium ist ein ganzes Stückchen später geschrieben worden. Und Johannes im ersten Kapitel blickt zurück auf das, was gewesen ist. Und das, was er schreibt über Jesus, ist eine ganz eigene Art von Weihnachtsgeschichte, eine ganz eigene Art, über das Kommen Jesu nachzudenken. Was ist das wohl gewesen? Wer ist denn derjenige gewesen, dem wir da begegnet sind? Die ersten Jahre und Jahrzehnten sind ins Land gegangen und Johannes denkt darüber nach. Und das ist der heutige Predigttext, Johannes 1, die Verse 1 bis 5 und dann bis 14 als zweites. Und dann wird man wahrscheinlich so grundsätzlich, wie das Johannesevangelium eben anfängt. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Das ist natürlich jetzt eine Übersetzung, aber manche andere Übersetzung ist sicherlich auch sinnvoll zu lesen. Am Anfang war das Wort. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass das zu Weihnachten gesagt werden könnte. Am Anfang ist das Wort. Oh. Am Anfang, was ist am Anfang alles? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Weihnachten, Lichterfest, Chanukka. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Auf diese Worte kommt man wahrscheinlich wirklich erst nach ein paar Jahrzehnten, wenn man zurückblickt auf das, was mit Jesus gekommen ist und geschehen ist. Und was dann die Jünger Jesu in der Apostelgeschichte und darauf folgenden Jahren erlebt haben mit ihm. Das Licht scheint in die Finsternis hinein und wir haben es gesehen und Maria hat es uns berichtet und die Engel waren da und haben gejubelt und Gott gepriesen. Aber eigentlich, die Finsternis nimmt's nicht an. War das nicht am Anfang schon in Bethlehem auch so, wir haben für dich keinen Raum, geht weiter, wir haben für euch keinen Raum. Und ist es den Jüngern nicht auch so gegangen, dass manche Stadt, manche Ortschaft vom Evangelium gar nichts wissen wollte, dass Jerusalem eigentlich auch nichts wissen wollte vom Evangelium und den Messias hat kreuzigen lassen? Geh weiter, bei uns hast du keinen Raum, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ganz grundlegende Worte, wenn ihr dann den nächsten Text mit auflädt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Herrlichkeit, Exousia steht da, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die von Gott geboren sind. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Eine ganz andere Art und Weise, Weihnachtsgeschichte zu schreiben, darüber nachzudenken. Das Wort ward Fleisch. Das ist schon sehr grundsätzlich. Hier wird deutlich, dass Johannes nicht nur die Krippe im Blick hat. Natürlich auch die Krippe. Er ward Fleisch, da liegt er ja. Und die Engel jubeln drumherum. Er wurde Fleisch. Gott wird Fleisch. Was für ein Wort. Viele Menschen wollen Gott sein, Götter werden. Das war zur Zeit der Römer sehr verständlich. Jeder, der irgendwas auf sich hielt, der Pharao am Anfang und die Cäsaren in Rom auch. Wer was von sich hielt, hat gesagt, ich bin Gottes Sohn, ich bin von der Jungfrau geboren, ich bin ein direkter Nachkomme der Götter. Viele wollten Gott sein, aber nur ein Gott wird Mensch. Viele Religionen zeigen uns den Weg, wie man göttlich werden könnte, welche Art von Heiligung oder welche Art von was auch immer man tun muss, um rein und heilig zu sein, um clean zu werden oder was auch immer man darunter versteht. Ein Gott wird Mensch. Er wurde Fleisch. Er hat sich nicht gescheut, mitten in die Krippe hineinzugehen. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit ganz anderer Art. Was für eine Herrlichkeit ist das, wenn man in einer Krippe in einem Futtertrog liegt? Ich habe in einer Predigt vor Jahren mal gesagt, meine Kinder würde ich in sowas Unsauberes, Vollgesabbertes nicht reinlegen. Das wäre nicht meine Art von Herrlichkeit und nicht die, die für meine Kinder passt. Die müssen sauber sein, denn die infizieren sich ja mit allen Viren und Bakterien, die da so in Bethlehem rumschwirren. Gott scheut sich nicht, diese Art von Herrlichkeit zu wählen, um uns nahe zu kommen. Wir sahen seine Art von Herrlichkeit. Und am Ende des Lebens Jesu ist es auch eine Herrlichkeit, die sich auf den Esel setzt und mit einem IA in die Stadt, in die Jerusalem, in die Hauptstadt Israels einzieht. Seine Art von Herrlichkeit und alle Leute kapieren, der meint es mit dem Frieden ernst. Der kommt nicht mit dem Schwert, sondern das ist seine Art einzuziehen, seine Art von Herrlichkeit. Ein großer Horizont. Es geht mehr und es geht darüber hinaus über Maria und Josef und die Hirten. Hier wird das Leben Jesu wahrgenommen, bedacht und eben auch die Auferstehung. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und in ihm ist das Leben, denn Gott hat alles durch ihn geschaffen. Da denkt man drüber nach, wenn man die Kreuzessituation erlebt hat. Jesus sagt am Kreuz zu diesem Johannes, siehe da deine Mutter. Und zur Mutter, zur Maria sagt er, siehe da dein Sohn. Ich kann nicht mehr für sie sorgen, ich kann nicht mehr für dich sorgen, bitte halt dich an diesen jungen Mann. Johannes war dabei, er hat das erlebt, wie Jesus stirbt und er war dabei, als Jesus auferstanden ist. Da ist mehr als nur die Krippe, das süße kleine Kind, sondern da ist derjenige, der das Leben hat. In ihm war das Leben. Das Leben war durch ihn und er war das Leben. Hier ist mehr nur als ein kleines Kind und hier ist mehr nur als jemand, der leidet, sondern hier ist derjenige, der Macht hat über den Tod. Das ist der Schöpfer. Durch ihn ist alles geworden, denn er trägt das Leben in seiner Hand. Er ist derjenige, der das Leben hat. Und er gibt es an denjenigen, an diejenigen, die sich an ihn halten. die aber sein Wort annahmen, denen gab er Macht, beziehungsweise Exousia heißt mehr als nur Macht, heißt Herrlichkeit, heißt Größe, die Fülle der Herrlichkeit. Und das hat natürlich mit Macht zu tun, nämlich mit Vollmacht zu tun, aber das ist weit mehr. Denen gab er die Herrlichkeit Gottes in seine Hand. Auf solche Worte kann man wahrscheinlich wirklich nur nach ein paar Jahrzehnten kommen, wenn man das an sich vorbeiziehen lässt. Jesus von Nazareth ist natürlich das Kind in der Krippe von Bethlehem. Aber er ist mehr. Derjenige, der aufersteht, der den Tod besiegt, derjenige ist der Schöpfer, denn er hat das Leben in seiner Hand. In ihm war das Leben. Und wenn man sich das mal anguckt, gerade auch diese Verse im Johannesevangelium, 1. Johannes, dann kommt man auf den 1. Mose. Und das habe ich mal mit abgedruckt. 1. Mose 1, 1 bis 3. So fängt die Bibel ja an. Am Anfang war das Wort. Nein, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vom Sprachgebrauch, von der Sprachführung her ganz, ganz ähnlich. Offensichtlich hält sich Johannes an das, was im 1. Mose ausgesagt wird. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und leer. Da steht ja Tohu Wabohu, von daher kommt ja dieses Wort wüst und leer. Finsternis lag über dem Abgrund und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und das, was eigentlich nachher die Welt erschafft, ist das Wort Gottes. Gott sprach. Durch das Wort Gottes, die Erde ist wüst und leer, es ist nichts da, es ist Chaos und Gott spricht ein Wort und durch das Wort ist alles geschaffen. Das nimmt Johannes auf. Und das Erste, was Gott schafft, ist das Licht. Und das Licht scheint in der Finsternis und das ist im Johannesevangelium mit aufgenommen. Und Johannes denkt dann einen Schritt weiter und sagt, das Licht scheint in Israel und sie haben ihn nicht aufgenommen. Als ob Israel finster wäre und wahrscheinlich ist Israel finster. Sie haben ihn nicht aufgenommen. Er ist in das Seine gekommen, er ist nach Bethlehem gekommen, in seine Verwandtschaft. Das sind alles seine Verwandten gewesen, die sich da haben aufschreiben lassen. Die mussten alle nach Bethlehem, seine ganze Verwandtschaft. Und keiner nimmt ihn auf. Er kommt zu den Seinen und sie sagen, zieh weiter, hier ist kein Raum für dich. Gott wird Fleisch, er beugt sich ganz nieder und die Menschen werden hochmütig und sagen, zieh weiter, für dich ist hier kein Raum. Darüber nachzudenken, das ist schon eine ganze Menge. Am Anfang erschuf Gott. Die Schöpfung gehorcht sofort. Gott spricht ein Wort und sofort ist es da. Und Jesus kommt und spricht ein Wort und die Leute sagen, hau ab, hier ist kein Raum. Die gefallene Schöpfung wehrt sich gegen das Wort Gottes, will von dem nichts wissen. Die Finsternis nimmt es nicht auf, kann es vielleicht auch gar nicht. Denn Finsternis und Licht hat miteinander wenig, gar nichts zu tun. Aber Johannes macht deutlich, dass das zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Die Schöpfung gehorcht sofort. Gott sagt, es werde Licht und das Licht ist da. Die gefallene Schöpfung wehrt sich mit Händen und Füßen gegen das, was Gott tut und tun möchte. Geh, hier ist kein Raum. Geh weiter, Herr. Ich erinnere an diese Geschichte mit den Schweinen, die dann vom Abhang sich runterstürzen und die Leute sagen, geh bloß weiter, das ist uns zu merkwürdig, hau ab. Zu Bethlehem natürlich auch gesagt. Gott spricht ein Wort. Wenn man sich das Johannesevangelium anschaut, nimmt Johannes das auf, dieses eine Wort, und zwar aus der Berufungsgeschichte des Mose. Wer bist du, Herr? Wenn ich zu den Juden gehe, wenn ich zu den Israeliten gehen soll und sagen soll, Gott hat mir gesagt, ich soll das und das euch rausholen aus Ägypten. Wer bist du? Von welchem Gott soll ich erzählen? Ich bin der Ich Bin, Yahweh. Ein Wort. Gott sagt, ich bin der Ich Bin. Ich bin der, der ist und war und bleibt. Ich bin der Ich Bin. Und Johannes erinnert sich an die Predigten, wo Jesus dieses Ich-Bin-Wort aufgenommen hat. Ich bin das Brot, ich bin der Weinstock, ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der gute Hirte. Jesus nimmt dieses Ich-Bin aus der Mose-Berufung auf, dieses Wort. Ich bin. Und er erinnert sich daran, dass Jesus das in seinen Predigten immer wieder auch gesagt hat, zitiert hat, variiert hat, um den Juden, um den Israelis deutlich zu machen, dass Gott derjenige ist, der vor euch steht. Ich bin. Der Messias wird, wenn er kommt soll, wie der erste Erlöser, wie Mose, wird er auch Brot schaffen. So wie Mose Manna vom Himmel hat fallen lassen, so wird der zweite Messias, der zweite Erlöser, wird er genauso Brotkönig sein. Jesus sagt, ich bin das Brot. Und 5000 oder 3000, es gibt ja mehrere Geschichten davon, werden satt. Ich bin das Brot. Hesekiel sagt Gott, ich selber werde Hirte sein, denn die Hirten, die ich berufen habe, die Propheten und Priester, sind alles nichts wert gewesen. Ich selber werde als guter Hirte auf die Erde kommen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und jeder, der ein wenig vom Alten Testament versteht, der merkt, hier spricht derjenige, den Gott gesandt hat. Ich bin der Ich Bin, der steht hier vor euch. Ich bin der gute Hirte, ich bin der, wo Gott gesagt hat, ich selber werde kommen, um mein Volk zu hüten. Ich bin die Tür zu den Schafen, wer durch mich eingeht und so. Es gibt verschiedene solche Worte und Johannes erinnert sich daran und denkt über das Kommen Jesu nach. Am Anfang war das Wort. Am Anfang der Schöpfung war kein großes Geplapper. Gott spricht ein Wort und es ist da. Wir machen zu Weihnachten 100.000. Alleine wenn man in irgendein Geschäft, in irgendeinen Kaufladen hineingeht, man kann die Weihnachtslieder nicht mehr hören. Es wird ein Weihnachtsgeplapper. Wir haben auch mal einen Weihnachtsstand gehabt, mitten in einem Kaufhaus. Man kann nach ein paar Wochen die Dinger nicht mehr hören. Obwohl man sie von Herzen mitsingt, macht hoch die Tür und so weiter. Aber das Weihnachtsgeplapper geht einem so auf den Nerv. Gott spricht ein Wort, das reicht. Und Schluss ist. Und wir machen 100.000 Worte und was für ein Unterschied zu dem Worthülsen, zu dem Lärm, zu Weihnachten, zu den Worthülsen ohne Inhalt. Wir wollen zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Was für ein Interview, wenn ein Politiker sowas sagt. Wir wollen zu einer gemeinsamen, ja klar. Nicht? Liberal heißt im liberalen Sinne nicht nur liberal. Was heißt das denn? Was für Worthülsen produzieren wir und wollen irgendwas sagen, ohne irgendwas auszusagen? Was für ein Unterschied zu all dem Geschrei der Rechthaber, zum Gezeter der Wichtigtuer, der Leute, die sich vordrängeln und ihren alternativen Wahrheiten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schluss. Das reicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott spricht ein Wort und die Schöpfung steht da. Und dennoch ist es natürlich Realität auch für uns heute, dass die Menschen die Wahrheit ablehnen. Das Licht scheint in die Finsternis hinein, er kommt zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, das ist den ersten Jüngern so gegangen, das ist Jesus so gegangen und uns geht es auch so. Denn wenn wir vor den Menschen stehen und ihnen sagen, wer Christus ist, Das wollen sie gar nicht hören. Ein wenig Weihnachtsmann, ein wenig Knecht Ruprecht, ein bisschen von Rudolf dem Rentier und all diesen Dingen. Aber dass Christus gestorben ist für meine Schuld. Ich habe häufiger mal in der Predigt erwähnt, dass mich als jungen Pastor das bewegt hat, wie Christen mir gegenüber gesagt haben, ich bin kein Sünder. Also für mich hätte er nicht sterben müssen. Als Christ. Das kann ich nicht einordnen. Wir wollen von dem gar nichts wissen, dass Jesus gekommen ist, um für meine Schuld zu sterben. Er ist für die weihnachtsselige Rührromantik gestorben, vielleicht. Für den roten Weihnachtsmantel des Weihnachtsmannes. Das Christkind ist ein 16-jähriges Mädel in Nürnberg oben. Und sie kriegt dann auch die blonden Haare noch aufgesteckt, damit es richtig blond ist. Schmerzliche Realität. Die Menschen wollen von dem nichts wissen, wozu Jesus eigentlich gekommen ist, sondern wollen das andere, das Frömmelnde, die Atmosphäre, das Weihnachtet. Ich könnte mich aufregen über dieses Wort. Ich weihnachte, du weihnachtest, wir weihnachten, es weihnachtet. Was ist das für ein Verb geworden? Wann weihnachtet es, wenn es schneit oder wenn es regnet oder wenn es rot oder grün oder gelb blitzert? Wann weihnachtet es eigentlich? Das ist unsere Kultur geworden und wir haben uns entfernt von dem, was eigentlich Zentrum ist. Es weihnachtet unter uns, aber wir haben von Christus keine Ahnung mehr. Also ist unsere Aufgabe, es den Menschen zu sagen, Zeugnis zu geben von dem, was Christus unter uns tut, was er bewegt hat, im letzten Jahr, im nächsten Jahr, was ich mit Christus erleben möchte, wo ich an ihn Erwartungen habe, wie meine Gebete aussehen, Menschen mit hineinnehmen in unseren Glauben. Das heißt nicht, dass sie so werden müssen wie wir, aber dass sie von Christus etwas hören, herauskommen aus dieser weihnachtlichen Rührromantik. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis nimmt es nicht auf. Der Erlöser ist gekommen, der Erretter und der Erlöser. Mit dem, dass wir Jesus verkünden, verkünden wir den Menschen, ihr seid Sünder. Wir beleidigen zunächst einmal die Leute. Ist uns das bewusst? Du Sünder? Das lässt sich kaum jemand ernsthaft sagen. Aber mit unserer Botschaft geht auch irgendwo emotional gesehen auch ein Stückchen so eine Beleidigung mit, unterschwellig zumindest. Jesus ist gekommen für deine Sünden. Da geben wir den Leuten erst einmal eine Ohrfeige. Aber wir machen ihnen deutlich, dass Christus als Licht der Welt in die Finsternis hineingekommen ist. Und wenn wir den Leuten sagen, in Gottes Augen gehörst du zur Finsternis, dann ist das ein ganzes Stückchen dieser Wahrheit, warum Christus gekommen ist. Aber keiner möchte das so gerne hören. Komm, geh weiter. Lass uns ein anderes Mal davon hören. Nicht so in Athen, die Leute, die sagen, ach komm, geh, das, na, sowas wollen wir nicht hören. Das wird uns immer so gehen und wahrscheinlich uns selber auch, wenn wir merken, vielleicht in einer Predigt oder in einem Hauskreis wahrnehmen, oh, letzte Woche habe ich mich schuldig gemacht. Jetzt müsste ich eigentlich zu ihm oder zu ihr hingehen und mich entschuldigen, müsste um Vergebung. Das gehört zu unserer Kultur dazu, die wir verkünden, aber es fällt uns auch schwer. Wahrzunehmen, da und da bin ich schuldig an dir geworden und eigentlich müsste ich zu dir hingehen und mich entschuldigen. Das macht niemand gerne. Da sträuben sich vielleicht auch bei dir so ein wenig diese Nackenhaare. Beim Abendmahl, wir werden immer wieder dran erinnert. Gottes Kinder, denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht und Vollmacht und Herrlichkeit, Kinder Gottes zu sein. Das ist das andere, die andere Seite. Menschen, die von Christus erfüllt sind, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, werden plötzlich andere Menschen. Und das ist das Schönste, was es gibt. Erstens, das wahrzunehmen an anderen, zu merken, dass da plötzlich das Evangelium greift und jemanden verändert vom Herzen her. Und auf der anderen Seite ja auch bei mir selber wahrzunehmen, wenn das Wort Gottes in mir Veränderung bewirkt, Erneuerung bewirkt, mir zur Kraftquelle wird, wahrzunehmen, was da für eine Dynamik drin steckt. Preis den Herrn dafür. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Vers 14, das Wort ward Fleisch. Da steht ein Wort Ginomai im Aorist. Das ist im Griechischen eine Zeitform, die wir im Deutschen kaum aussagen können. Etwas, was in der Vergangenheit geworden ist, entstanden ist, geschehen ist und was Auswirkungen hat bis heute. Aber genau das will Johannes ja auch sagen. Das ist etwas, was in der Vergangenheit gewesen ist und das hat für uns als Gemeinden bis heute seine Auswirkungen. Es ist geworden, er ist gekommen. Das ist Vergangenheit vor 2000 Jahren, aber das ist Realität bis heute. Ginomai, ein Werden, ein Verb im Aorist. Das kann man wahrscheinlich nur im Griechischen ausdrücken. Preis den Herrn, das Neue Testament ist auf Griechisch. Eine Handlung der Vergangenheit, die Auswirkungen bis ins Heute hat. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, heißt das, deine Bekehrung vor 10, 20, 30 Jahren hat die noch Auswirkungen bis heute? Das ist ja dann die andere Seite, wo man dann fragt, ups, ist das jetzt etwas, was bei dir Geschichte gewesen ist? Du bist getauft worden, ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden mehr. Ich gehöre zur Gemeinde, ja, tut mir leid. Oder hat das Auswirkungen bis heute? Ich möchte bis heute Reich Gottes bauen in dieser Stadt, und zwar hier und heute. Ist das eine Tradition, ich gehöre zu Christus, Vergangenheit, oder ist das ein Geschehen in der Vergangenheit, was bis heute Auswirkungen hat? Über den Aorist im Griechischen kann man ja mal nachdenken an der Stelle. Hat dein Glaube bis heute Auswirkungen, oder ist es nur eine Geschichte? Ja, ich habe mich auch mal bekehrt. Okay. Ja, reden wir nicht mehr drüber. Johannes möchte uns das deutlich machen. Und wohnte unter uns, der gleiche Aorist, ein anderes Verb. Aber wenn das so ist, er wohnte unter uns und das bis heute, das hat Auswirkungen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Das sagt Jesus ja auch. Und das meint Johannes hier ganz genauso. Er wohnte unter uns und er ist bis heute unter uns zu finden. Denn es ist bis heute Gnadenzeit. Wir dürfen Gnadenzeit verkünden, dass Jesus gekommen ist vor vielen, vielen Jahrhunderten und dass das Auswirkungen hat heute, bis in meine Tage hinein. Er möchte Gemeinschaft haben. Und das hakt dann nicht nur für ein paar Jahre ab und dann bin ich wieder weg, sondern ich möchte Gemeinschaft haben über die Jahre mit meiner Braut. Er bezeichnet uns als seine Braut und möchte Gemeinschaft haben mit uns. Und wir sind ihm nicht eklig. Das ist ein Kompliment an dich. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben bis heute, obwohl er weiß, was bei dir gestern passiert ist, obwohl er euren Streit zu Weihnachten mitgekriegt hat oder kurz vorher. Bei uns zu Hause in Hamburg, bei meinem Vater, wenn es darum ging, den Weihnachtsbaum zu schmücken, dann wurden wir alle ein bisschen nerviger und nur einer durfte die aufhängen und mindestens einer ging kaputt. Und dann war Weihnachten. Weihnachten war immer etwas merkwürdig, nicht? Wenn man die Kugeln nicht richtig angereicht hat, gab es einen. Wenn man die Lametta und Weihnachten. Zu Weihnachten war die Atmosphäre immer ein bisschen woanders. Vielleicht geht es bei uns, bei dir genauso. Vielleicht ist das einfach so, weil die Adrenalinkurve einfach nach oben schießt. Aber Christus weiß das. Und er möchte bis heute Gemeinschaft haben mit uns und das ist ihm wichtig. Er kommt auf diese Erde. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Alle anderen Religionen erzählen dir, wie du in den Himmel kommst, aber er erzählt davon, wir erzählen davon, dass er auf die Erde gekommen ist. Das ist was anderes. Und dass er zunächst einmal uns annimmt, wie wir sind. Zu dieser Frau sagt er ja auch, hat dich keiner verurteilt, ich verurteile dich auch nicht, aber sündige hinfort nicht mehr. Zunächst mal nimmt er diese Frau an, so wie sie ist, und sie hat gesündigt und war Käse. Und dann sagt er zu ihr, aber jetzt sündige hinfort nicht mehr. Zunächst einmal nimmt Christus dich an, so wie du bist, und dann geht er mit dir seinen Weg. Und nicht umgekehrt. Christsein heißt nicht, 10 Jahre unfallfreies Christsein und dann kannst du ja mal in die Gemeinde kommen oder so. Sondern umgekehrt. Zunächst einmal nimmt er uns an und dann sagt er so, aber das müsste sich jetzt ändern bei dir und an der Stelle müsstest du auch dich korrigieren lassen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Theaomai steht da. Da steht nicht Ideen. Ideen heißt nur sehen. Theaomai heißt wahrnehmen, heißt sehen. Also wenn zum Beispiel du stehst auf der Straße und siehst ein Auto auf dich zukommen, da kann man das Wort Ideen verwenden. Ich sehe es, aber ich muss nichts tun. Dann gibt's ein Problem. Theaomai heißt, du siehst es und jetzt musst du aber was tun. Ein Schritt zur Seite wäre jetzt sinnvoll. Es kommt ein Löwe auf dich zu und du beobachtest ihn, wie er langsam auf dich zuspringt. Brauch aber nichts tun. Wir sahen seine Herrlichkeit, da steht Theaomai. Das heißt, wir sahen seine Herrlichkeit und jetzt muss ich aber in meinem Leben etwas verändern. Da muss ich jetzt was bewegen. Und das meint so ein bisschen diese Situation der Hirten. Sie sahen die Herrlichkeit Jesu und sagten, jetzt müssen wir es aber Bethlehem und drumherum verkünden. Oder die Weisen aus dem Morgenland, die sahen den Stern und sagten, jetzt müssen wir aber die 1000 Kilometer bis dahin machen, damit wir das wirklich sehen. Theaomai heißt, das hat Konsequenzen für mich, das soll mich verändern. Das ist ein Sehen, nicht nur ein Zuschauen wie beim Fernsehen, sondern das ist etwas, was mit mir zu tun hat. Glaube hat mit dir zu tun. Du kannst dein Leben lang in der Kirche nicht nur Zuschauer sein. Der Unterschied zwischen Ideen, dass man nur etwas sieht, und Theaomai, dass man Konsequenzen zieht, darüber nachzudenken, was heißt denn das? Glaube wird persönlich. Gott hat keine Enkel. Gott hat immer nur Kinder. Immer nur direkte Nachkommen. Du kannst nicht nur Zuschauer sein und mal schauen, was draus wird oder was, wie im Fernsehen, sondern Gemeinde ist der Ort, wo wir Reich Gottes bauen, wo das Konsequenzen hat, wo das meinen Lebensstil beeinflusst. Jetzt aber sündige hinfort nicht mehr. Also das ist dieser angehängte Satz an die Begegnung mit dieser Frau. Theaomai. Es kommt ein Auto auf mich zu und ich springe nicht zur Seite. Was für ein Unsinn. Gott wird Fleisch, wird Mensch wie wir und ich schaue nur zu. Und Johannes macht deutlich, dieses Verb passt nicht. Das kann ich nicht verwenden. Da kann man nicht nur zuschauen. Da muss man sich dazu verhalten. Das muss Mein Leben muss das verändern. Ich muss es jetzt allen sagen. Und so haben ja die ersten Christen sich auch verhalten. Obwohl sie ausgepeitscht wurden, haben sie gesagt, wir können doch nicht schweigen davon. Gott ist Mensch geworden. Er hat unter uns gewohnt. Er ist Fleisch geworden wie wir. Wir dürfen nicht nur passive Botschaft, nicht nur passive Zuschauer sein. Glaube verändert Menschen, Glaube verändert Leben. Das macht Johannes uns hier deutlich. Und wohnte unter uns. Skenoo. Das heißt wortwörtlich aber zelten. Und Gott zeltete unter uns, bei uns. Auch darüber mal nachzudenken, er zeltete unter uns, wenn wir auf der Kanutour sind und miteinander zelten und daneben dir, wir hatten mal so einen Schnarcher, Kerle, der hat geschnarcht. Da merkst du den Unterschied zwischen Wohnen, Haus bauen und Steinhäuser und Zelten. Das ist ein Unterschied, allerdings. Da ist eine ganz dünne Haut, da ist nicht viel. Und das will Johannes deutlich machen. Er zeltete unter uns, da ist nicht viel. Na klar, Gott ist jemand anders, er ist nicht du. Aber er zeltete unter uns heißt, dass er ganz nahe an dir dran wohnt. Er kriegt alles mit. Er hört dein Schnarchen. Manchmal hörst du auch sein Schnarchen. Sein Reden, muss man vielleicht sagen. Darüber nachzudenken, was das heißt, dass Gott ganz nahe bei mir zeltet. Das heißt aber auch, er zeltet nur. Das heißt, deine Wohnung hier auf Erden ist nicht für immer. Wenn du mit ihm gehst, dann zeltest du eben auch nur hier. Dieses Leben auf dieser Erde ist nicht das Ziel der Welt. Gott zeltet nur hier. Irgendwann ist Feierabend. Irgendwann ist Schluss. Er macht mit dieser Zeit ein Ende. Er zeltet nur hier. Gott aber zeltete unter uns. Ja, für eine Zeit lang ist das so und wir dürfen seine Gnadenzeit verkünden und dann ist aber auch Ende. Zu unserer Verkündigung gehört dazu, irgendwann ist aber auch Ende, vertu die Zeit nicht. Gott zeltet hier nur. Irgendwann rollt er sein Zelt ein und ist Feierabend hier. Auf der einen Seite das Wohnen ganz nahe bei uns, er wird Fleisch, er ist nahe bei uns und auf der anderen Seite vertu die Zeit nicht, irgendwann ist Ende. Schau, dass das in deinem Leben Früchte und Konsequenzen bringt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Vers 14 heißt es zum Schluss, voll Gnade und voll Wahrheit. Als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade, voller Gnade und voll Wahrheit. Charis und Aletheia. Bei einer Person beschreibt es nicht den Zustand, sondern das Verhalten. Gott verhält sich dir gegenüber immer mit Gnade und in Wahrheit. Ein Wort ist bei ihm ein Wort. Und da kannst du dich dran halten. Und wenn er sein Wort gegeben hat, dann lies in seinem Wort nicht. Das wäre ja die erste Konsequenz. Wenn Gott schon redet, müsste man auch das nachlesen, was er so geredet hat. Aber dann kannst du dich auch wirklich dran halten. Das, was er geredet hat, dazu steht er. Ein Wort, eine Wahrheit und keine alternative Wahrheit. Heute mal so, morgen mal so. Nein. Das macht Johannes hier deutlich. Ein Gott voller Gnade und voller Wahrheit. Und da steht er dazu. Wort Gottes lesen, sich mal hinein vertiefen in das, was da so steht. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, zeltete unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, ja. Was war das eigentlich für eine Herrlichkeit? Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein wenig das Wort Gottes mal aufknacken, aufbrechen, nachforschen, hineinhören, was Gott zu sagen hat. Ich wünsche dir, dass du auch im neuen Jahr dann dir die Zeit nimmst, das Wort Gottes zu lesen, mal nachzuhaken, zumal, wenn am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wohnte unter uns steht. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?